Schönen guten Tag, dies ist die Osterausgabe von dem Podcast Corona im Rechtsstaat. Und nachdem wir uns in der letzten Folge mit dem Berliner Kultursenator Klaus Lederer unterhalten haben, bleiben wir heute in Berlin, bleiben auch heute in der Kultur und bleiben auch in dem Bereich, den Klaus Lederer so schön als das queere Berlin bezeichnet hat. Mein Gesprächspartner heute, Johannes Kram. Hallo Johannes.
Hallo Nico.
Johannes, ich habe mir vorher überlegt, wie ich dich vorstelle, und das ist so schwierig, weil du so viele verschiedene Hüte auf hast und gehabt hast. Wie würdest du dich denn selber beschreiben, wenn du sozusagen beschreibst, was du denn eigentlich so machst und gemacht hast?
Das hängt natürlich immer davon ab, unter welchem Hut ich gerade irgendwo eingeladen bin. Meistens ist das entweder Autor oder auch Aktivist. Das ist so das Spannungsfeld, wobei da gibt es so einiges dazwischen. Aber genau, sagen wir mal Autor und Aktivist.
Aktivist im queeren Berlin, ja, oder im queeren Bereich, was heißt das? Für unser wir haben ja nicht nur queeres Publikum.
Ja, ich betreibe einen Blog, der heißt Neulendorf-Blog. Der Neulendorf-Platz ist ja das queere Zentrum schon seit über 100 Jahren, also da, wo queeres Leben schon im Kaiserreich da war, und den Namen dieses Platzes habe ich, wo ich auch wohne, habe ich mir geborgt für meinen Blog, was Neulendorf-Blog heißt. Das hat die Subline: Ich habe ja nichts gegen Schwule, aber, und da blogge ich seit 12 Jahren über Alltagshomophobie oder Queerfeindlichkeit, und genau, das hat dann zu verschiedenen anderen Aktivitäten auch geführt, aber so das Blog ist so mein aktivistisches Epizentrum, wo ich mir verschiedene Phänomene angucke und darüber schreibe, Homophobie in den Medien, in der Politik, aber wie gesagt auch im Alltag, und das ist das, was ich so tue.
Ich habe ja nichts gegen Schwule, aber ist auch der Titel eines Buchs, das du verfasst, ja, hast. Was ist da so das Leitthema?
Naja, also gerade so in linksliberalen Kreisen ist man ja der Meinung, dass man mit Homophobie nichts zu tun hat, weil man ja so aufgeklärt ist, weil man ja schwule, lesbische Freundinnen hat, weil man ja schwule Künstler kennt, lesbische Journalistinnen liest, und man wehrt das immer ganz erbost ab, wenn man sagt, da ist doch irgendwas problematisch. Und ich habe versucht, in dem Buch aufzuzeigen, dass die Mitte der Gesellschaft schon auch das Problem ist, dass die Ressentiments, die es gegen Homosexuelle, gegen queere Menschen gibt, dass die in diesem Land eigentlich nie richtig aufgearbeitet worden sind. Wenn man an den Paragraph 175 denkt, der erst Anfang der 90er Jahre abgeschafft worden ist und der das Land sehr geprägt hat. Ich sage mal, Homophobie ist mit die stärkste Leitkultur, die in allen politischen Systemen, die dieses Land hatte, vom Kaiserreich bis heute, immer Bestand hatte als einziges. Und trotzdem wurde dann nie groß drüber geredet, wurde nie groß drüber nachgedacht, warum sind die Deutschen, haben die so ein Problem damit. Und das wirkt bis heute nach, und ich habe versucht, also auch zu erklären, warum auch Leute, die sich als links und aufgeklärt betrachten, trotzdem noch oft große Ressentiments haben und warum es so schwer ist, über diese Ressentiments zu sprechen.
Alltagshomophobie, gibt es das auch in der Corona-Krise?
Das, klar, alles, was es eh gibt, gibt es in der Corona-Krise, und zwar noch schlimmer. Wir haben natürlich in der Corona-Krise das Phänomen, dass, wenn man über queere Themen, über Benachteiligung, Diskriminierung reden möchte, dass dann ganz oft kommt, naja, aber jetzt haben wir doch wirklich wichtigere Probleme. Das heißt, dass das Problem, das rechtfertigen zu müssen überhaupt, warum Diskriminierung ein Problem ist, ist noch viel größer geworden. Und das erfahren wir sowohl auf politischer Ebene, dass natürlich die Leute sagen, naja, also das ist jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu reden, aber auch auf praktischer Ebene, dass natürlich Leuten gesagt wird, also ihr mit eurem Luxusproblem, da sterben dauernd Leute und ihr kommt jetzt hier mit eurem Thema an. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man in Deutschland immer noch nicht richtig versteht, dass die Diskriminierung von queeren Menschen und homosexuellen Menschen tatsächlich schlimm ist. Nur weil wir jetzt nicht mehr verfolgt werden, nur weil wir nicht mehr öffentlich angespuckt werden oder so, heißt es ja nicht, dass sich die Lebensbedingungen entscheidend verändert haben. Und ich sag mal, eine Zahl, die ich immer an der Stelle gerne ins Bewusstsein rufe: nur ein Drittel aller queeren Menschen sind out im Job. Nur ein Drittel. Und wenn man überlegt, in unseren Kreisen kennen wir nur Menschen, die überhaupt kein Problem mit haben. Das heißt, wir vergessen oft, dass das ganz anders ist. Und das heißt, diese zwei Drittel, ein Teil dieser zwei Drittel sind ein bisschen out im Job, das heißt, die erzählen es ihren Kolleginnen oder so, aber so richtig out, wie die Heteros darüber reden können, über ihr Privatleben, über ihre Sexualität, sind es nur ein Drittel. Und das ist ja verbunden mit einem enormen Stress, mit der Verpflichtung oder mit der Notwendigkeit, sich zu verstecken, Strategien zu gucken, wie man gegenüber den Vorgesetzten agiert, oh, wie ist diese Frage eigentlich gemeint. Und dieser Stress, in dem die meisten queeren Menschen in Deutschland täglich sind, das können sich die meisten nicht queeren Menschen gar nicht vorstellen und deswegen können sich auch nicht vorstellen, dass natürlich dieser Stress in der Pandemie umso größer ist, wenn man sich eh verstecken muss, wenn man eh Stress hat, wenn man eh nicht weiß, wem man was sagen kann, wenn man eh nicht weiß, wie ist dieser Blick gemeint? Wie ist diese Frage gemeint? Wie ist, sage ich mal, die Kritik des Vorgesetzten gemeint? Hat das irgendwas damit zu tun? Was will er mir damit sagen? Das sind natürlich oft auch Sachen, die nur eingebildet sind, aber der Stress ist ja trotzdem da. Und wenn man sich dann vorstellt, dass noch der Stress der Pandemie dazukommt und das Unverständnis in der Pandemie, weil es wichtigere Themen gibt, dann kann man sich, glaube ich, vorstellen, wie krass die Pandemie gerade für viele queere Menschen ist.
Jetzt müssen ja viele zurückstecken, würde man da entgegnen zurzeit, in vielen, vielen Lebensbereichen. Also auch, weiß ich was, man hört im Moment nicht so furchtbar viel über die Nöte der Flüchtlinge zum Beispiel, fällt mir auf. Warum soll das bei uns Schulen anders sein?
Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwelche Sonderrechte wollen, dass man will, dass man jetzt besonders viel für uns tut, sondern es geht ja einfach nur um Gerechtigkeit. Ich nehme mal ein Beispiel. Weihnachten wurde ja beschlossen, dass man sich nur im Familienkreis unter gewissen Bedingungen treffen kann. Und da wurde das Familienbild natürlich das der klassischen bürgerlichen Familie angenommen. Ja, und gesagt, das ist doch das Wichtigste, dass jetzt die Leute im Familienkreis sich treffen können. Dass aber viele queere Menschen, schwule, lesbische Menschen, ganz andere Formen des Zusammenlebens haben, dass sie nicht mit ihrer Herkunftsfamilie sich treffen wollen an Weihnachten, das war völlig egal. Ja, dabei ist es ja epidemiologisch völlig egal, ob ein Mensch, den ich jetzt treffe, Teil meiner, ich nenne es mal bewusst, Blutsfamilie in Anführungszeichen ist oder einer Wahlfamilie. Aber das war trotzdem nicht zu vermitteln. Und das zeigt ja, dass es keine Frage von Geld ist oder keine Frage von, wir brauchen jetzt besondere Programme, sondern einfach eine Frage von Gerechtigkeit, wo wir, wenn es hart auf hart kommt, dann das Gefühl haben, okay, da kippen wir halt hinten weg. Dann wird uns ganz klar vermittelt, nehmt euch nicht so wichtig, stellt euch nicht so an. Und ich möchte dazu noch sagen, weil oft hat man ja das Bild, ja, die selbstbewussten, tollen Schwulen, wo ist denn euer Problem an Weihnachten? Nee, viele von uns sind nicht so selbstbewusst und viele von uns sind nicht so privilegiert und viele von uns arbeiten in prekären Jobs und viele von uns haben echte Probleme im Alltag. Was man auch nicht weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass schwule, Lesben, homosexuelle Menschen, queere Menschen, dass die beispielsweise an Depressionen erkranken, dass die an Burnout erkranken, ist dreimal so hoch wie die unter Heteros. Transsexuelle Menschen haben 40% mehr Angststörungen als andere. Das heißt, die haben eh schon ein Programm, mit dem sie klarkommen müssen. Und dass man darauf hinweist, ist tatsächlich kein Luxusproblem.
Der Regisseur Tom Bohn, mit dem ich einen Podcast kurz vor Weihnachten gemacht habe, hat gesagt, also die ganze Corona-Politik orientiere sich eigentlich so quasi am Leitbild des starken Bürgers. Die Schwachen kommen dort gar nicht vor. Ist das auch dein Empfinden?
Auf jeden Fall ja. Das zeigt sich ja auch, es gibt ja auch Untersuchungen, dass auch viele Migranten beispielsweise, weiß nicht, wie sehr das jetzt bewiesen ist, aber es scheint mir irgendwie plausibel, dass die natürlich häufiger dann betroffen sein können, wenn sie halt nicht so angesprochen werden wie die starke Mehrheitsgesellschaft, die natürlich, keine Ahnung, von Sprachbarrieren gar nicht zu sprechen oder auf Menschen, die einfach andere Probleme haben. Also ich als Nachrichten-Junkie bin natürlich anders informiert als jemand, der seine Zeit irgendwie anders verbringen muss, weil er einfach aufgrund seines Migrationsstatus, seiner Queerness oder seiner, sag ich mal, in der Gesellschaft nicht so prädestinierten Rolle einfach anders kämpfen muss. Und ich sehe das auch so. Ich sehe, dass man immer denkt, naja, ist doch eigentlich alles klar. Nee, es gibt viele Leute, für die ist das alles nicht so klar und viele Leute bedroht das auch ganz anders. Und dass man eigentlich an denen die Corona-Politik ausrichten müsste und gucken, wie kann man wirklich die Leute ins Boot nehmen, die sich damit nicht so beschäftigen können, die eh angegriffen sind, die sich eh rechtfertigen müssen. Ich finde, das müsste eigentlich die Politik sein, aber die haben wir nicht.
Wir haben ja jetzt, wie letztes Jahr Ostern, nach meiner Erinnerung auch, zurzeit wieder ein neues Feindbild. Das ist der Parkgänger, der sich im Park bewegt. Das ist eine Kritik, die wahrscheinlich besonders häufig kommt von Menschen, die jetzt vielleicht nicht so, wenn sie jetzt die Sonne genießen wollen, auf den Park angewiesen sind wie das andere.
Sondern ihre Dachterrasse haben. Ja.
Das ist ein Beispiel. Was mir auch auffällt, ist, dass auf einmal, also Weihnachten sprachst du an, auf einmal hat die Familie wieder so eine große Bedeutung, von der man eigentlich dachte, das ist so ein bisschen vorbei. Und auf einmal haben auch die christlichen Feste wieder so eine Bedeutung, wo man auch eigentlich mal gedacht hat, das entspricht eigentlich nicht mehr, jedenfalls in einer Großstadt wie Berlin, nicht mehr so.
Ja, zumindest nicht als positive vom Staat verortete Norm. Aber das war ja Weihnachten tatsächlich so, dass auch Söder sagte, naja, es ist ja auch eine gute Gelegenheit, mal mit den weihnachtlichen Werten zu beschäftigen. Also ich finde, das ist nicht Aufgabe von Politik, uns darauf hinzuweisen. Ja, das, was du mit den Parkgängern sagst, das hat natürlich auch dieser Verdacht des Hedonismus, ja, die Feierleute, das hat natürlich auch, das impliziert natürlich, dass da irgendwie Leute über die Stränge schlagen, obwohl sie natürlich einfach das machen wollen, was die Leute auf ihren Dachterrassen oder ihrer Datscha, keine Ahnung, was für Möglichkeiten sie haben, auch haben. Und ich finde auch diese Missgunst gegenüber Leuten, die natürlich das Leben genießen wollen, ja, das finde ich sehr besorgniserregend. Und gerade was queere Menschen betrifft, da wird natürlich auch immer, da gab es ja in Berlin, glaube ich, im letzten Herbst war es dieser Fall, wo es eine Fetischparty gab, die dann auch groß auf der Bildzeitung war, die auch skandalisiert worden ist, obwohl das eine genehmigte Party war, obwohl es auch nicht um Körperkontakt ging, aber allein die Tatsache, dass da Fetisch eine Rolle spielte, hat es natürlich auf die Titelseite der Bild-Zeitung und zur bürgerlichen Empörung geklappt. Nach dem Motto, haben diese noch alle ausgerechnet jetzt. Dabei ist ja ein Fetisch, ist ja nicht per se ansteckend oder ein Infektionsproblem. Aber so wird's halt getan. Ja? Es wird halt getan, das sind halt alles irgendwelche Leute, die halt ihre Lust frönen und die durch den Park laufen. Und wir rechtschaffenden Bürger machen das eben nicht. Und ich glaube, das ist sehr gefährlich, wenn diese Feindbilder in diese Richtung laufen.
Warum reagieren Bürger aus, was aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, also eher aus dem linksliberalen Spektrum, auf einmal so allergisch gegen Ausdrucksformen, die als hedonistisch empfunden werden?
Tja, warum ist das so? Warum? Wahrscheinlich aus Frust, wie meistens, ja, wahrscheinlich aus Neid. Also ich finde, Neid ist ja gesellschaftlich immer ein großes Moment, gerade was Homophobie und Biophobie betrifft, bin ich eh der Meinung, dass da Neid der Bürgerlichen, ob es jetzt die linken oder rechten Bürgerlichen sind, oft eine Rolle spielt, dass man denkt, naja, wir hier mit unseren klassischen Rollenmodellen und ihr erlaubt euch hier was. Ich glaube, dass auch Homophobie und auch gerade dieses, müsst ihr denn auf den CSDs immer so rumlaufen, damit zu tun hat, dass die Leute gerne auch mal sich befreien würden, gerne auch mal lockerer werden. Ich glaube, dass das auf einer gesellschaftspsychologischen Ebene auch was mit Neid zu tun hat. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass viele Leute, die sich als linksliberal verorten, das tatsächlich gar nicht mehr sind. Dass sie eigentlich in eine Spießigkeit verfallen sind, aber so kulturell sich so ein linksliberales Mäntelchen da umheften und natürlich alle sehr aufklärerisch tun, aber tatsächlich dann doch sehr reaktionär argumentieren. Das erleben wir auch gerade im Feuilleton, dass eigentlich, also ich habe es gerade erlebt, ich weiß nicht, ob du es noch ansprechen willst, ihr habt mich ja als Kanzler in einem Fall vertreten, wo die Süddeutsche, also auch ein linksliberales Feuilleton, mich in eine Ecke gestellt hat, wo sie quasi jemand verteidigt haben, eine Argumentation, die im Endeffekt doch sehr reaktionär ist, nämlich die FAZ, die gesagt hat, als um das Outing von queeren Schauspielerinnen ging, nach dem Motto, habt euch doch mal nicht so, ihr werdet doch nicht umgebracht wie früher, also warum muss man heute noch für diese Sachen kämpfen? Und das betrachtet sich ja auch alles als fortschrittlich, Linksleute, die so argumentieren. Und ich glaube, dass einfach diese Zuschreibung gar nicht mehr zutreffen, sondern dass da viele Leute sich in eine sehr bürgerlich-spießige, natürlich tun die immer so offen, aber ob sie tatsächlich offen sind für Diversität. Ich glaube, genau das ist der Punkt. Ich glaube nicht, dass dass es wirklich eine große Offenheit für Diversität gibt. Es gibt eine große Offenheit, sich divers und liberal zu geben, aber können wir in unserer Gesellschaft tatsächlich das Anderssein aushalten? Können wir tatsächlich mit Leuten was anfangen, die uns widersprechen, die ganz anders leben wollen als wir? Und das ist ja die Frage. Und nicht, sind wir für Leute, die genauso sind wie wir, sondern sind wir für Leute, können wir Empathie empfinden mit jungen Leuten, die im Park feiern, weil sie gerade ihr Abi haben und keine Abi-Feier haben, können wir denen es gönnen? Und ich glaube, diese Frage der Empathie ist keine Frage von links oder rechts, aber es wird oft so getan, als wäre man so liberal, und ich warne da sehr vor, das so zu sehen.
Wir haben ja eigentlich seit jeher in Berlin ein reiches, hedonistisches, buntes, sehr vielfältiges Nachtleben, das jetzt auf einmal verschwunden ist seit einem Jahr, und wo mir immer auffällt, dass es eigentlich, also außer denen, die ja eine Minderheit sind, die dorthin gegangen sind, scheint es niemand zu vermissen. Gleichzeitig waren doch so viele, die wir kennen, die vielleicht auch nie eigentlich tatsächlich das Nachtleben, jedenfalls in erwachsenen Jahren, wahrgenommen haben, immer sehr stolz auf dieses Nachtleben der Stadt. War das vielleicht nur, weil man meinte, darauf stolz sein zu müssen, weil es zum eigenen Selbstverständnis dazu gehörte, dass man diese Offenheit und diese Toleranz hatte, aber sie nicht wirklich empfunden hat?
Klar, sehe ich das so. Also man lebt ja gerne in einer Stadt, die wild und crazy ist. Das ist ja auch irgendwo soziales Prestige, aus Berlin zu kommen. Das heißt, man muss an dem Nachtleben, an dem Image, worauf diese Stadt aufruft, muss man gar nicht teilhaben, aber man kann sich das quasi borgen, indem man sagt, ja, ich bin in Berlin, und man macht dann als Unternehmen sein Event in irgendwelchen alten Fabrikhallen mit Backsteinen, und das hat dann irgendwas von Clubszene und von Dirty und Berlin-Style. Aber dass das natürlich auch eine Spießigkeit ist und dass das natürlich nicht wirklich was damit zu tun hat, dieses Nachtleben in seiner sozialen und kulturellen Funktion zu wertschätzen, das ist ja auch klar. Und es gibt bei queeren Menschen, wir reden von Safe Spaces, ja? Wir reden davon, dass dieses Nachtleben natürlich auch ganz wichtig ist für Menschen, die eben nicht den Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie haben, die eben möglicherweise nicht geoutet sind, die sich im Job nicht so geben können, wie sie wollen. Für diese Menschen hat das Nachtleben eine enorme Bedeutung. Und reden wir auch ruhig über Sex. Ja, es hat auch was mit Sex zu tun. Dass wenn wir der Meinung sind, dass sexuelle Freiheiten wichtig sind, dann ist auch ein Nachtleben wichtig, indem man nach diesen sexuellen Freiheiten suchen und sich ausprobieren kann. Und das jetzt so zu tun, als naja, habt euch mal nicht so, ist auch ein Problem. Und ich glaube auch, dass wir wirklich für das Nachtleben mehr kämpfen müssen. Ja.
Jetzt gerade das ganze schwule Nachtleben, die ganze schwule Infrastruktur quasi, die es da gibt, die Bars, Cafés und was da alles ist, was auch ja doch mit kurzer Unterbrechung seit einem Jahr brach liegt. Das hat ja auch eine ganz lange Geschichte als Treffpunkt einer Minderheit, wo es auch, du sagst, Safe Spaces, wo man unter sich war, wo man auch wusste, dass man seinesgleichen dort halt trifft und unsicher war. Wie siehst du das? Wie einschneidend ist der Verlust dieser ganzen Möglichkeiten derzeit für die Betroffenen?
Na, es ist wird wahrscheinlich sehr schlimm werden, weil vieles von dem wird auch nicht mehr wiederkommen. Und ich weiß von vielen Leuten, dass es sehr schlimm ist. Es sind ja nicht alle Leute nur im Netz, und abgesehen davon, dass man sich im Netz ja auch jetzt nicht mehr sexuell austoben kann aufgrund der Pandemie. Das heißt, da fällt sehr viel weg. Und gerade für Menschen, die diese Kontakte eben nicht haben, die eben nicht auf der Arbeit so reden können, wie sie wollen, waren das wirklich Zufluchtspunkte. Und da ist auch eine Infrastruktur. Also gerade die Kneipen sind anders als jetzt, sage ich mal, an anderer Stelle. Obwohl ich jetzt andere Kneipen, ich will auch jetzt eine Eckkneipe nicht abwerten, gar nicht in Konkurrenz stellen. Aber ich kann nur sagen, also gerade schwule Kneipen haben einfach eine enorme Funktion. Und wenn ich überlege, wie viel Freunde ich in meinem jungen Schwulsein allein aus dieser Infrastruktur der schwulen Kneipen gewonnen habe und auch weiß, dass es auch, wenn es heute anders ist, weil das Internet eine andere Rolle spielt, aber wie wichtig das für viele Leute ist, dann mache ich mir wirklich Sorgen darum, wie viele Leute jetzt gerade vereinsamen. Und das kriege ich auch mit, in meinem Blog an Leuten, die mir schreiben, Leute, die wirklich sich bemühen, die ganzen Pandemiebedingungen einzuhalten, aber die wirklich sagen, ich raste aus, ich hab niemanden, den ich anfassen kann, ich habe niemanden, mit dem ich mich austauschen kann. Ich muss mich tagsüber bei meinen ganzen blöden Zoom-Konferenzen immer verstellen und suche einfach nach einem Ort, wo ich das nicht muss. Und das ist schon tragisch, ja.
Ist Einsamkeit ein großes Thema, wenn du so, wenn wir mal kurz von diesen Reaktionen, die du bei deinem Blog bekommst, sprechen?
Ja, also Einsamkeit ist ein großes Thema, auch gerade bei vielen älteren queeren Menschen. Also viele haben ja oft auch in heterosexuellen Familienmodellen gelebt oder sie probiert und sind damit gescheitert und fangen in relativ hohen Jahren dann nochmal ein neues Leben an. Und haben nicht diese soziale Absicherung, haben nicht diese Gewohnheit, dieses Netzwerk an Menschen um sich herum. Oft sind sie auch nach Berlin geflohen, ja, aus ihrem Dorf, aus ihrer Kleinstadt und sitzen jetzt hier. Ja. Sie haben Berlin bewusst ausgewählt als Stadt von vielen Möglichkeiten und die sind natürlich jetzt nicht da. Einsamkeit ist ein Thema, aber auch Scham ist ein Thema. Wir leben in einer Zeit, wo uns gesagt wird, habt euch doch nicht so, ich sage das mit dem habt euch doch nicht so, jetzt habe ich jetzt mehrmals wiederholt in diesem Podcast, weil das wirklich so die Haltung ist, ja? dass das Verständnis nicht dafür da ist, dass man auch einen gewissen Schutz bedarf, dass man sich eben nicht so raustraut. Und ich glaube, es hat viel mit Scham zu tun, es hat viel mit Druck zu tun und das sind alles Dinge, die sich in der Pandemie jetzt gerade verschlimmern.
Kommt das eigentlich so in, ich sag mal, im Begriff, den Ulrike Gerofi benutzt hat, aufzugreifen, kommt das in den Leitmedien eigentlich ausreichend vor nach deiner Wahrnehmung?
Nein, weil die Leitmedien ja das Gefühl haben, dass es keine Probleme gibt um uns. Deswegen habe ich auch das Beispiel mit Act Out, mit diesem Schauspielerinnen-Outing. Das hat auch, glaube ich, eine Woche gedauert, bis der Spiegel darüber jetzt außer die Agenturmeldung gebracht hat, weil man da der Meinung ist, dass Coming Out heute überhaupt kein Thema mehr sein müsste. Es gibt eine völlig falsche Vorstellung über die tatsächliche Lebenssituation dieser Minderheiten. Und ich rede mit vielen Journalistinnen. Also ich habe jetzt die letzten beiden Tage mit zwei Journalistinnen, die mich jetzt da auch interviewen wollen, und sage, hey, ihr müsst mich nicht fragen, ihr müsst selber mehr über die Lebenssituation schreiben. Also ihr braucht jetzt nicht irgendwelche Stichpunkte von jemand, der so exponiert ist wie ich, sondern fragt doch die Leute tatsächlich, die gerade um ihre Existenzen da kämpfen. Und stellt das in den Mittelpunkt. Wie ist das für jemand, der gerade geoutet ist oder der sich gerade outen wollte, in einer Familie lebt, wo er jetzt nicht raus kann, wo er den ganzen Tag irgendwo mit denen als 16-, 17-jähriger Jugendlicher und weiß, hat einen reaktionären Vater, hat eine Mutter, mit der er nicht drüber reden kann. Er kann sich nicht ausdrücken und findet auch keine Gleichgesinnten und hat auch möglicherweise nicht mal sein eigenes Zimmer, wo er entsprechend chatten kann. Also was das für einen Druck bedeutet. Warum gibt es da so wenig? Und ich glaube, es liegt daran, dass tatsächlich die Leitmedien der Meinung sind, ach, das Thema Homosexualität, wir Menschen, ist doch durch. Wir haben doch alles, wir dürfen noch heiraten, sind doch dauernd im Fernsehen, sind doch lustig, was wollen die denn noch?
Gibt es ja sowas wie Komplexitätsverweigerung, dass man im Moment meint, also entweder kann man nur immer härtere Maßnahmen fordern, um das Virus auszurotten, oder man geht auf eine Querdenker-Demonstration, dazwischen gibt es nichts?
Ja, also Komplexität ist eh, also was, wenn es um unsere Themen geht, gibt es doch nicht viel Komplexität. Ich merke das, wenn ich irgendwie irgendeinen Medienbericht in meinem Blog kritisiere und analysiere, was daran irgendwie homophob ist. Und manchmal schreibe ich auch an die Sender, so, wieso macht ihr das so, wieso behauptet ihr das so? Und dann sagen die, das kann ja nicht homophob sein, weil wir sind ja gar nicht homophob. Ja, wir haben ja irgendwie eine Lesbe in der Redaktion. Und das ist genau wie beim Rassismus. Ja? Also wir haben doch jemand gefragt und der fand das gar nicht rassistisch. Also das heißt, die Komplexität hieß ja, sich wirklich das Argument anzuschauen oder die Struktur oder das Narrativ oder was wird da, glaube ich, gerade behauptet. Also da bin ich jetzt nicht der Meinung, dass da irgendwie sehr komplex auf unsere Themen geguckt wird.
Kommt da so etwas wie eine Selbstgefälligkeit einer gewissen, was in manchen Bereichen gesellschaftlichen Mehrheit zum Ausdruck?
Ja gut, das ist ja immer das Problem von Minderheiten, dass die Mehrheit sich genervt fühlt. Bei Friedrich Merz war das so die Leitkultur, nach der irgendwie alle geschrien haben und dann jetzt, ja, sollen sich jetzt doch mal alle, wir haben doch hier und so weiter und läuft doch super in der Gesellschaft, wenn doch alle so wären wie die Mehrheit, dann ist es doch kein Problem und die Minderheiten sind doch auch geschützt irgendwie und das müssen wir jetzt nicht so. Und das läuft jetzt auch bei den linken Parteien unter dem Bashing der sogenannten Identitätspolitik, dass man sagt, ja, langsam wird es aber auch mit den Minderheiten ein bisschen viel, sie stellen irgendwelche Forderungen, die Demokratie in Frage stellen, indem sie dauernd irgendwelche neuen Forderungen auftun. Da wird so getan, als ob wir uns irgendwelche Sachen ausdenken würden, irgendwelche Forderungen, als ob wir irgendwie allen Leuten vorwerfen, sie wären rassistisch oder homophob. Das ist ja gar nicht so. Aber wenn man halt sagt, hör mal, guck mal, das ist ein homophobes Argument, können wir da vielleicht mal drüber reden. Da wird gerade mit einer Gereiztheit draufgesprungen, die mir wirklich Angst macht. Ja, weil mit dem Kampfbegriff Identitätspolitik oder Cancel Culture kann man natürlich jede Debatte kaputt machen. Das Perverse an dieser ganzen Cancel Culture Vorwürfen ist ja immer, dass die Leute das Wort am meisten benutzen, die das dafür benutzen, um andere Leute das anzutun, von dem sie behaupten, dass es ihnen passiert, nämlich aus einer Debatte geworfen zu werden. Und das ist sehr schwer in diesem Umfeld gerade überhaupt noch auf diese Probleme hinzuweisen, weil es diese Kampfbegriffe gibt. Und ich versuche immer, sag doch, was du sagen willst, aber sag nicht Identitätspolitik, sag nicht Cancel Culture. Versuch doch einfach zu sagen, was du meinst und versuch nicht, das jetzt auf so eine Metaebene zu ziehen, wo man es dann nicht mehr konkret auf das tatsächliche Problem runtergebacken bekommt.
Da siehst du eine Wechselwirkung der Debatte zu dem, was man, also Stichwort Identitätspolitik und der Corona-Pandemie?
Ja, klar. Weil die Mehrheitsgesellschaft ja noch mehr genervt ist, weil sie sagt, wir müssen jetzt gerade das Land retten, wir haben täglich so und so viele Tote und ihr kommt jetzt mit so einem Scheiß. Ja? Das ist doch das Argument dahinter. Das heißt, wie Sandra Kegel, die halt, selbst wenn sich jetzt also so viele Schauspielerinnen outen und sagen, hey, wir werden einfach nicht besetzt auf die Art und Weise mehr, wenn wir outen. Wir haben richtig, das ist ein Existenzproblem. Sagt, naja, so schlimm kann es ja nicht sein. Und das wird dann wieder unter dem Begriff Identitätspolitik gemacht. Das hat natürlich was mit der Pandemie zu tun.
Dann schreibst du vielleicht dein nächstes Buch mit dem Titel Ich habe zwar nichts gegen Schwule, aber nervt mich.
Sehr guter Vorschlag. So ungefähr ist es, glaube ich, leider auch. Ja.
Prima. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch.
Danke dir.
Freue mich dann auf die Fortsetzung nach der nächsten Buchpremiere.
danke,
Johannes, und frohe Ostern.
Danke.